PionierInnen der deutschen Wirtschaft. Innovative Ideen aus Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast PionierInnen der deutschen Wirtschaft. Wir begrüßen heute Dr. Kathi Loch, Direktorin des Museums für Sächsische Volkskunst und der Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Loch.
Hallo.
Anlass für unser heutiges Gespräch ist die aktuelle Ausstellung mit dem Titel »Frauen machen Männel«, die seit dem 5. April 2025 im Museum für Sächsische Volkskunst zu sehen ist. Wie kam es zu dieser Idee?
Oh, diese Ausstellung hat tatsächlich eine längere Vorgeschichte. Und zwar fing es an vor 2 Jahren ungefähr. Da hatte das Dresdner Frauenstadtarchiv eine Veranstaltung bei uns im Museum für Sächsische Volkskunst im Jägerhof. Da habe ich zum ersten Mal mit denen zusammengearbeitet und fand deren Arbeit sehr interessant. Und denen geht es tatsächlich darum, Frauen sichtbarer zu machen in unserer Stadt in Dresden. Nicht nur Künstlerinnen, alle möglichen Frauen, die hier gewirkt haben. Es geht ihnen darum, die Biografien sichtbarer zu machen und überhaupt erstmal zu recherchieren. Und diese Veranstaltung und diese Zusammenarbeit mit dem Frauenstadtarchiv war tatsächlich für mich der Anlass, mal durch unsere eigene Ausstellung zu gehen im Jägerhof, durch unsere Dauerausstellung. Und tatsächlich musste ich feststellen, dass Frauen, Künstlerinnen, aber auch Handwerkerinnen, also die ganze Bandbreite an Frauen, die sich kreativ betätigen und die Volkskunst schaffen, bei uns im Museum total unterrepräsentiert sind. Also wir haben das dann tatsächlich mal anhand unserer Datenbank versucht nachzuvollziehen. Und wir sind mit ganz erstaunlichen Zahlen um die Ecke gekommen. Also wenn man unsere Datenbank mal fragt, dann sagt die uns, dass wir ungefähr 1600 Objekte gerade ausgestellt haben bei uns in der Dauerausstellung. Von ganz vielen Objekten, von ungefähr 2/3 dieser 1600 Objekte, wissen wir tatsächlich gar nicht, wer die hergestellt hat. Das ist jetzt bei Volkskunst nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, aber interessant wird es, wenn man auf das Drittel guckt, von dem wir wissen, wer sie hergestellt hat, diese Objekte. Und von diesen Objekten, wo wir wirklich einen konkreten Namen dran schreiben können, also entweder eine Firma, eine Familie, ein Künstler oder eine Künstlerin, haben wir nur an 36 Objekten einen konkreten weiblichen Namen stehen. Und das ist ja nun wirklich sehr, sehr wenig. Und diese 36 Werke, die mit einem konkreten Frauennamen ausgezeichnet sind, die verteilen sich auf genau 8 Künstlerinnen. Also wenn wir es runterbrechen, ist so unser Stand von ungefähr vor einem Jahr, dass wir bei uns in der Dauerausstellung gerade mal 8 Künstlerinnen, die uns namentlich bekannt sind und die wir zuordnen können, repräsentieren. Und das ist natürlich erschreckend wenig. Also da entstand so zum ersten Mal die Idee, wir sollten uns mal ein bisschen mehr Mühe geben und mal ein bisschen in unseren eigenen Depots gucken, ob wir nicht mehr Künstlerinnen sichtbar machen können. Nicht, weil wir glauben, dass Künstlerinnen irgendwie bessere Kunst machen als Männer oder dass sie anders Kunst machen, sondern einfach, um zu zeigen, dass sie überhaupt Kunst machen und dass Frauen genauso Schöpferinnen von Objekten sind wie Männer. Und dann haben wir das Feld ein bisschen eingegrenzt und haben uns konzentriert auf den Bereich figürliche Arbeiten mit Holz. Also das, was man so ganz grob als Männelmacherei bezeichnen könnte. Also Männelmacherei ist natürlich ein Begriff, der ganz konkret aus der Tradition des Erzgebirges, aus der Tradition der Spielzeughandwerks kommt dort und der Weihnachtsdekoration. Das war dann eben unser Ausgangspunkt. Wir haben aber auch über das Erzgebirge hinaus geguckt, geografisch und zeitlich dann auch bis in die Gegenwart. Aber das war sozusagen der Ursprung dieser ganzen Ausstellung, dass wir erstmal auf unseren eigenen Ist-Zustand geguckt haben und gedacht haben, wow, da müssen wir was machen.
Wie Sie gerade sagten, die Ausstellung zeigt unbekannte Künstlerinnen aus dem Bestand des Museums für Sächsische Volkskunst. Jede der Künstlerinnen trägt da ganz ihre eigene Handschrift?
Ja, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Überhaupt von Künstlerinnen zu sprechen, muss man auch ein bisschen differenzieren. Wir fangen ja historisch und auch geografisch im Erzgebirge, so um die Wende vom 19. zum 20., also frühen 20. Jahrhundert an. Und da sind ja die typischen Herstellungsstrukturen für solche Männel, für solche Holzfiguren, ist der Familienbetrieb. Also das waren Familien, die in Heimarbeit diese Figürchen produziert haben Und da geht es natürlich nicht um große Kunst oder um eine spezifische Handschrift, sondern da ging es in erster Linie um Massenproduktion. Aber auch da können wir schon wunderbar nachweisen, da muss man gar nicht lange suchen, dass Frauen an dieser Produktion immer beteiligt waren. Oft lief die Firma oder die Werkstatt, die Heimarbeitswerkstatt unter dem Namen des Mannes, aber man kann davon ausgehen, dass in den allermeisten Fällen da die ganze Familie mitgearbeitet hat. In allererster Linie natürlich die Ehefrau. Es gab dann gewisse arbeitsteilige Strukturen, dass vielleicht der Ehemann eher gedrechselt hat, die Frau vielleicht die Figuren eher bemalt hat. Aber das ist häufig aber auch nicht in allen Fällen so. Und hier kann man, glaube ich, gar nicht so von spezifischen Handschriften sprechen, weil es eben um Massenproduktion ging. Aber es gibt natürlich durchaus auch Fälle, auch damals schon in der erzgebirgischen Tradition, wo einzelne Frauen sich tatsächlich zu Künstlerinnen entwickelt haben, allen voran Auguste Müller.
Die zeitliche Bandbreite der ausgestellten Frauen ist ja beachtlich. In welcher Zeit lebte die älteste der in der Sonderausstellung vorgestellten Kunsthandwerkerinnen und welche der Frauen ist die jüngste?
Tatsächlich liegen so zwischen dem Schaffen der ältesten und der jüngsten Künstlerin so an die 100 Jahre. Die älteste Künstlerin, auch dem Geburtsjahr nach, ist Auguste Müller. Die wurde 1847 in Seifen geboren. Zur wirklichen Künstlerin entwickelte sie sich aber eigentlich erst im hohen Alter. Sie ist recht alt geworden, sie ist erst 1930 gestorben. Und so Anfang des 20. Jahrhunderts sind dann Sachen bei ihr entstanden, die eben nicht mehr diese typische Massenware waren, sondern die hat angefangen, aus Holzresten, die irgendwie so bei der Massenproduktion abgefallen sind, ihre eigenen kleinen Figürchen und Männelgruppen und kleinen Szenen zu schnitzen. Also die hat sich wirklich nochmal auf ihre alten Tage zu einer echten Künstlerin mit ganz individueller Handschrift entwickelt. Also das ist sozusagen die älteste und sie ist auch eigentlich, würde ich mal sagen, so ein bisschen der heimliche Star unserer Ausstellung. Also wir haben sie auch nicht entdeckt, sie war vorher schon wahnsinnig berühmt. Sie ist sozusagen der Prototyp der Volkskünstlerin, aber natürlich mit ihrer ganzen Biografie und ihrer geografischen Verordnung und ihrer künstlerischen Entwicklung sehr, sehr eigen und einzigartig. Die jüngste Künstlerin unserer Ausstellung ist Jahrgang 1976. Das ist Friederike Körling-Aust. Friederike Körling-Aust kommt hier aus der Region, kommt aus Radebeul, hat an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden Malerei studiert. Sie hat aber heimlich immer Männel geschnitzt. Das war sozusagen immer so ihre heimliche Leidenschaft. Sie ist mit dieser ganzen Männel-Tradition ist sie aufgewachsen, das hat ihr immer sehr viel bedeutet. Aber das war natürlich im Kontext von so einem Studium der zeitgenössischen Kunst nicht unbedingt so angesehen, sage ich mal. Deswegen hat sie das immer so ein bisschen nebenbei gemacht und hat das vielleicht auch nicht so an die Öffentlichkeit getragen. Und ich glaube, es hat eine Weile gedauert, bis sie sich wirklich zur Männelmacherei bekannt hat. Und sie hat am Anfang, das kann man ganz schön sehen, noch sehr nah an diesen historischen Vorbildern, also an den ganz traditionellen erzgebirgischen Formen entlang gearbeitet. Also von ihr gibt es auch Lichterengel und Lichterbergmänner. Aber sie hat mit der Zeit auch eine ganz eigene Handschrift entwickelt. Ihre Engelfiguren haben irgendwann die Flügel verloren und die heißen heute auch nicht mehr Engel, sondern sie nennt sie Begleiter. Und wenn man die sieht, dann sieht man auch wirklich so eine ganz eigene Handschrift. Also sie ist auch eine von denen, die sich von den traditionellen Vorbildern weit entfernt hat, aber man erkennt immer noch den Bezug. Und tatsächlich liegen zwischen ihr und Auguste Müller ungefähr 100 Jahre im künstlerischen Schaffen.
Als ich Sie besucht habe im Volkskunstmuseum, erzählten Sie mir, dass Frau Körling-Aust eine Seelenverwandte hat. Wollen Sie uns darüber etwas erzählen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass Auguste Müller für Friederike Körling-Aust immer schon eine große Bedeutung hatte. Ich glaube, in dem, was Auguste Müller macht, so kleine, ganz genau beobachtete Szenen, oft mit einer kleinen Pointe, oft mit einer auf Basis einer ganz feinen Beobachtungsgabe, das ist was Friederike Körling-Aust wahnsinnig berührt und was sie, glaube ich, auch versucht in ihrer eigenen Arbeit zu verwirklichen. Sie selber macht oft Einzelfiguren, nicht so viele Szenen. Aber es gibt schon, denke ich, schon was die beiden verbindet. Und nicht ohne Grund haben wir die beiden bei uns in der Ausstellung auch ein bisschen zusammengesperrt. Es gibt noch ein schönes Detail, was wir uns für die Ausstellung ausgedacht haben. Auguste Müller hat nämlich ihre Figuren und Figurengruppen immer auf so kleine Holzbrettchen gesetzt, also wie auf so eine kleine Bühne. Mhm. Und auf den Boden dieser Bühne hat sie immer einen Zettel geklebt und hat darauf nicht nur signiert und das Datum geschrieben oder die Jahreszahl, sondern sie hat auch immer beschrieben, was man sieht. Mhm. Oder sie hat, wenn sie mehrere Figuren geschnitzt hat, hat sie den Dialog dieser Figuren auf diesem Zettel verewigt und hat den dann einfach unten unter diese kleine Holzplatte gepappt. Mhm. Und tatsächlich haben wir in unserer Sammlung noch 7 solcher kleinen Platten, wo dieser Zettel mit der Beschreibung zwar erhalten ist, aber nicht mehr die Figuren, die Männer, die oben drauf waren auf der Platte. Man kann irgendwie sich vorstellen, was da vielleicht dargestellt gewesen war, weil ja die Geschichte oder der Dialog erhalten ist. Man sieht auch noch die Löcher in der Platte, wo die Figuren drauf verankert waren oder eben befestigt waren. Hm. Aber die Figuren fehlen. Hm. Und 3 von diesen Platten hat Friederike Körling sich ausgesucht, weil sie die Geschichten so mochte. Und hat diese Platten nachgeschnitzt und hat auch die Figuren nachgeschnitzt, aber eben aus ihrer Fantasie heraus, beziehungsweise in enger Anlehnung an das, was Auguste Müller wahrscheinlich damals gemacht hat. Und so haben wir in der Ausstellung also ein ganz, ganz direktes Zusammentreffen von diesen beiden Künstlerinnen, die eigentlich 100 Jahre auseinander liegen.
Aber hat Friederike Körling aus Auguste Müller nicht auch kleine Briefe geschrieben?
Ja, das hat sie auch gemacht.
Ist das jetzt ein Geheimnis?
Ja, sie hat ein ganzes Heft geschrieben und hat Fragen formuliert zum künstlerischen Schaffen von Auguste Müller. Und auch sehr schön, sie hat eine kleine Figurengruppe gebaut. Die ist ein bisschen größer als die Figurengruppen, die Auguste Müller immer angefertigt hat. Also die ist eher so 30 Zentimeter hoch. Und da sieht man Auguste Müller am Fenster sitzen mit ihrer Katze, mit ihrer dreibeinigen Katze Lieschen. Und darüber ist bekannt, dass sie hatte tatsächlich diese dreibeinige Katze und sie war ganz untröstlich, als die irgendwann verschwunden war. Mhm. Und in unserer Ausstellung hat jetzt quasi Friederike Körling aus mit dieser kleinen Figurengruppe Auguste Müller ihre dreibeinige Katze wiedergegeben. Was ich auch eine sehr, sehr, eine sehr schöne, liebevolle Geste tatsächlich.
Wie kam es, dass Sie auch zeitgenössische Kunstgewerblerinnen mit in die Ausstellung nahmen?
Uns war schon wichtig, dass wir diesen Bogen spannen. Also die Ausstellung bewegt sich vom Erzgebirge ausgehend, vom Anfang des 20. Jahrhunderts ausgehend, dann so in die Epoche des historischen Kunstgewerbes, also die Stelle, wo sozusagen Frauen eine akademische Designausbildung plötzlich offen stand. Dann gucken wir in die Nachkriegszeit, beginnend bei den 1950er Jahren, bis in die jüngere Vergangenheit. Aber dann war es natürlich auch wichtig, dass wir wenigstens eine zeitgenössische Position dabei haben. Wir hätten natürlich auch ganz andere Positionen nehmen können. Es gibt ja zum Beispiel, gerade wenn man ins Erzgebirge guckt, gibt es ja Frauen, die Familienbetriebe übernommen haben und die heute weiterführen. Es gibt aber auch Frauen, die zum Beispiel eine Ausbildung als Spielzeugmacherin haben, die neue Werkstätten gegründet haben. Also da gibt es eine Menge, also gerade in diesem Bereich der figürlichen Holzarbeiten. Aber erstens, wo anfangen? Also für wen hätte man sich da entscheiden sollen? Und zweitens, sind diese zeitgenössischen Mädelmacherinnen bisher gar nicht bei uns in der Sammlung vertreten? Und das war schon so ein bisschen die Bedingung, dass wir erstmal geguckt haben, wen haben wir überhaupt in der Sammlung? Und Friederike Körling aus, die hatten wir tatsächlich in der Sammlung. Und dann haben wir gesagt, okay, für die ganz zeitgenössische, für die ganz gegenwärtige Position, da wählen wir dann nur eine Position aus und dann schlagen wir diesen Brückenschlag zwischen Auguste Müller und 100 Jahre später Friederike Körling aus.
Es handelt sich ausschließlich um sächsische Kunsthandwerkerinnen?
Ja, aber nicht alle haben immer in Sachsen gelebt. Wir haben ein ganz schönes Beispiel in unserer Abteilung der Nachkriegskünstlerinnen. Da ist vertreten Traute Gruner, die mit 3 Figuren bei uns in der Sammlung vertreten ist. Traute Gruner stammt aus dem Erzgebirge. Das heißt, sie hat diese erzgebirgische Tradition total immer mit sich getragen. Sie ist aber dann nach dem Krieg ist sie in den Westen gegangen und dann hat sie im Westen festgestellt, dass die Menschen im Westen, also konkret in Baden-Württemberg, wo sie dann gelebt hat und bis heute lebt, dass sie die erzgebirgische Weihnachtstradition gar nicht kannten. Also die hatten noch nie einen Lichterengel gesehen, die konnten damit gar nichts anfangen. Und deswegen war es ihre Mission, den Menschen in ihrer neuen Heimat was von ihrer alten Heimat nahezubringen.
Das hat sie geschafft?
Ich hoffe es.
Wir wünschen es ihr.
Sie hat eine lange Karriere als Künstlerin hinter sich. Sie lebt immer noch, sie ist inzwischen 100 Jahre alt. Oh. und sie hat bis vor einigen Jahren im Atelier noch ihre eigenen Engel bemalt.
So lange wie Grete Wendt zum Beispiel.
Och, die hat lange, lange Männel gemacht.
Denn das ist die nächste Frage. Grete Wendt und Olli Sommer vom sächsischen Unternehmen Wendt und Kühn aus Grünhainichen sind ja ebenfalls mit von der Partie, ebenso wie Margarete Junge. Sie war ja die erste Professorin an der Dresdner Kunstgewerbeakademie, der Vorläuferin der heutigen Hochschule für bildende Künste. Weshalb wurde sie für die Ausstellung mit ausgewählt?
Das war für uns ganz wichtig, so als Bindeglied von der Seifener erzgebirgischen Handwerkstradition, sozusagen darüber hinaus ins zeitgenössische Kunstschaffen. Also weil man merkt schon, dass mit dieser Einrichtung der ersten Damenklasse von Margarete Junge wahnsinnig was ins Rollen gekommen ist. Mhm. Man hatte also zum ersten Mal wirklich akademisch ausgebildete Designerinnen. Und die haben natürlich diese ganzen traditionellen Formen gekannt, aber sie haben sie eben auch weiterentwickelt und ganz bewusst weiterentwickelt. Und sie haben dieses Design sich angeeignet, aber auch zu neuen Formen geführt. Mhm. Und deswegen ist uns diese wir nennen das die Kunstgewerblerinnen, die modernen Kunstgewerblerinnen, waren die für uns ein ganz wichtiges Scharnierstück, weil die einfach diesen traditionellen Formen nochmal einen ganz anderen Schub gegeben haben oder nochmal eine ganz andere Richtung.
Ja, wie man auch bei den Exponaten von Wendt und Kühn immer wieder sehen kann.
Tatsächlich, oder auch bei den Entwürfen, die Margarete Junge für Wendt und Kühn gemacht hat, da stehen die meisten Leute davor und sagen, oh, das sieht ja aus wie Oskar Schlemmer, das ist ja geradezu Bauhaus. Mhm. Und das war irgendwie für uns wichtig, das mit drin zu haben als eine spezifische und wegweisende Position. Mhm.
Auswahl und Vielfalt der Exponate sind wirklich erstaunlich groß. Die Werke reichen von schlichten Paradiesbäumen in natürlichem Holzton. Sie wurden von der Künstlerin Emma Liesche geschaffen. Demgegenüber sind die Exponate beispielsweise von Traute Gruner und Christa Winkler von einzigartiger farblicher Opulenz und Pracht. Wie kam es zu diesen gestalterischen Unterschieden? War es einfach der Geschmack oder die handwerkliche Fertigkeit der sogenannten Männelmacherinnen? Schließlich lebten und wirkten sie ja teilweise gar nicht weit voneinander entfernt.
Also erstmal war es natürlich auch so eine Vielfalt der Positionen wichtig. Allein schon, um zu beweisen, dass wenn man mal richtig hinschaut und wenn man wirklich mal im eigenen Depot gräbt, man eine ganz große Bandbreite von Positionen finden kann. Tatsächlich hängt viel davon zusammen. Also gerade so jemand wie Christa Winkler hat mit ihrem Ehemann tatsächlich zusammengearbeitet hat, bezieht sich ganz, ganz stark auf die traditionellen Formen, auch in der Farbigkeit zum Beispiel. Die haben sich wirklich an den traditionellen, vor allem an den Lichterengeln des Erzgebirges orientiert. Die waren auch immer als die Engelwinklers bekannt. Also da gibt es schon ganz, ganz deutliche Traditionslinien. Interessant wird es natürlich immer, wenn diese Traditionslinien dann auch so ein bisschen gebrochen werden, wie zum Beispiel bei Traute Gruner. Also die Form der Docken, die bemalt, das ist schon relativ nah an so einem traditionellen Lichterengel. Das ist halt ein Körper mit zwei Flügeln dran und irgendwas auf dem Kopf und irgendwelchen Armen. Aber die Bemalung, die ist dann schon auch in der Farbwahl, ist die schon sehr individuell. Also gerade bei den Künstlerinnen, die nach 1950 gearbeitet haben, gibt es dann schon immer sehr eigene Abweichungen von den traditionellen Formen oder sehr eigene Interpretationen. Das kann zum Beispiel in der Farbwahl geschehen, das kann sich auf die Muster beziehen, aber das kann sich auch auf die Größenverhältnisse beziehen. Also zum Beispiel gerade von den Winklers, von Christa und Fritz Winkler, gibt es riesige Lichterengel, die, glaube ich, so für den normalen erzgebirgischen Hausgebrauch eher überdimensioniert wären.
Ich überlege jetzt gerade, dass ja zu DDR-Zeiten auch eine Mangelwirtschaft gewesen ist. War das auch bei den Farben so, dass die Künstlerinnen dann oder die generell Kunstgewerbler da auch Abstriche machen mussten bei der Gestaltung, bei der Bemalung?
Bei der Bemalung kann ich es jetzt nicht sagen, aber tatsächlich ist das Thema Material in der DDR dann ein Thema. Das kann man sehr schön an einer Künstlerin bei uns in der Ausstellung erzählen. Das ist Elfriede Jareis. Elfriede Jareis steht noch ganz in der Tradition dieser traditionellen erzgebirgischen Männelmacherin. Sie kommt aber tatsächlich erst nach 1945 ins Erzgebirge, nach Seifen. Sie ist nämlich ausgebombt worden in Dresden. In Dresden war sie Lehrerin gewesen, aber sehr kunstinteressiert. Sie hatte einen großen großes Faible für Kalligrafie und hat das auch ziemlich professionell gemacht. Und als sie dann ausgebombt war, mit ihrer Mutter ins Erzgebirge kam, traf sie auf Max Schanz, den großen Spielzeuggestalter und Lehrer dort auch. Und sie übernahm seine Werkstatt. Also er ist dann relativ bald gestorben und sie hat erst in seinem Haus gelebt und dann eben auch die Werkstatt weitergeführt. Mhm. Und wir stellen in der Ausstellung auch einen Brief von ihr aus, wo sie einer alten Schulfreundin beschreibt, dass irgendwann das Material zur Neige geht. Also sie hatte in dieser Werkstatt noch tatsächlich die Entwürfe von Max Schanz weiter hergestellt auf der Basis des Materials, was dort vorhanden war. Mhm. Das waren so kleine Pyramiden, aber auch andere gerade so Weihnachtsartikel, Spielzeugobjekte. Und irgendwann war sie an dem Punkt, wo sie tatsächlich kein Material mehr hatte und sie musste sich irgendwas einfallen lassen. Und da gab es tatsächlich ein Materialbeschaffungsproblem. Sie konnte das zum Beispiel auch gar nicht, sie war viel zu mittellos, um große Materialbestände einzukaufen. Und dann hat sie selber Entwürfe gemacht, die nicht so materialintensiv waren. Da ist zum Beispiel der Seifner Brautzug entstanden. Das ist so eine kleine Gruppe, so eine Hochzeitsgruppe, so ein Brautzug eben mit kleinen Figürchen und bei weitem eben nicht so materialintensiv wie so eine Pyramide von Max Schanz. Oder sie hat so kleine Hühner gemacht, die sie ganz entzückend mit echten Hühnerfedern beklebt hat. Und dann hat sie die in Spanschachteln verpackt, die sie selber bemalt und auch mit ihrer wunderbaren kalligrafischen Schrift beschriftet hat. Also da gab es tatsächlich so ein Materialbeschaffungsproblem. Tatsächlich sind die Sachen, die sie produziert hat, zum ganz großen Teil in den Export gegangen. Das ist ja bei ganz vielen von diesen erzgebirgischen Kunsthandwerkserzeugnissen so gewesen.
Da ist es dann erstaunlich, dass in Baden-Württemberg niemand die erzgebirgische Volkskunst kannte.
Jetzt vielleicht schon.
Jetzt hoffentlich, jetzt sicher. Wie reagierten und reagieren die Frauen eigentlich, wenn sie als Mändelmacherinnen bezeichnet werden?
Also erstmal ist das ja vor allem ein Etikett, was wir denen gerade so überhelfen. Ich weiß gar nicht, welche unserer Künstlerinnen, die wir ausstellen, sich überhaupt selbst als Mändelmacherin bezeichnen würde. Also sie stehen alle irgendwie in der Tradition des Mändelmachens, aber wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche Biografien. Wir haben wirkliche Handwerkerinnen dabei, die sicher noch auch im engen Sinne unter die Mändelmacherei fallen. Mhm. Aber wir haben natürlich auch Frauen dabei, wie Traute Gruner, wie Brigitta Großmann-Lauterbach, die akademisch ausgebildete bildende Künstlerinnen waren und die Männel sozusagen, oder diese Figürchen oder keine Ahnung, wie sie es selber bezeichnet hätten, die das nur nebenbei gemacht haben. Also ich habe tatsächlich gar keine Vorstellung, wer von denen sich über dieses Label gefreut hätte oder wer damit eher etwas gefremdelt hätte. Also bei Friederike Körling-Aust haben wir, glaube ich, das eine Beispiel, wo jemand sich über einen langen Weg erst anfreunden musste mit diesem Etikett, beziehungsweise dass Frau Körling-Aust sich heute irgendwie als Mändelmacherin bezeichnen lässt, das war, glaube ich, nicht immer so. Oder es wäre ihr nicht immer so recht gewesen, wie es ihr heute vermutlich recht ist.
Ein Name ist mir beim Besuch der Ausstellung noch aufgefallen, Ilka Ott. Ich habe ein bisschen rumgestöbert bei eBay Kleinanzeigen und da findet man in der Tat Exponate von ihr. Plant denn das Volkskunstmuseum über eBay oder eBay Kleinanzeigen, einige Exponate zu kaufen, wenn dann mal Sammlungen aufgelöst werden, gerade von solchen Künstlerinnen wie Ilka Otte?
Also in dem Fall haben wir es tatsächlich gemacht. Ilka Otte ist ein wirklich besonderer Fall. Und zwar, diese Ausstellung war ja mit ganz, ganz vielen Recherchen verbunden. Wir sind wirklich tief ins Depot getaucht und haben versucht, dann zu den Namen, die wir gefunden haben, die Lebensläufe auch zu rekonstruieren. Und irgendwann gab es aber auch den Fall, dass wir auf Lebensläufe gestoßen sind und dann nach den Objekten dazu gesucht haben. Und irgendwann ist uns, was gar nicht so verwunderlich ist, der Name Ilka Otte über den Weg gelaufen. Also sie war Designerin, hat im VEB Olbernhau gearbeitet, hat wirklich auch in Zusammenarbeit mit anderen, mit männlichen Designern ganz tolle Entwürfe hingelegt, die auch wirklich in der DDR sehr, sehr verbreitet gewesen sein mussten. Und sobald dieser Name einmal irgendwie aufgetaucht war, dachte ich so, mein Gott, wir müssen doch auf jeden Fall was von der in der Sammlung haben. Und wenn nicht wir, dann vielleicht das Kunstgewerbemuseum. Aber wir haben partout nichts von ihr gefunden. Und das fand ich irgendwie eine nicht haltbare Situation. Und dann haben wir tatsächlich, um Ilka Otte würdig in der Ausstellung zeigen zu können, haben wir tatsächlich auf eBay eine Figur von ihr erworben, eine Spardose. Mit so einem kugeligen Bauch und so einem Mädchenkopf mit so Basthaaren. Und ergänzend dazu haben wir uns aus Olbernhau, aus dem Museum, noch einige weitere Exponate von ihr ausgeliehen, weil da haben wir einfach gesagt, okay, das war jetzt eine Frau, die sich mit figürlichen Holzarbeiten beschäftigt hat, die für die DDR total wichtig war und die deren Entwürfe total verbreitet gewesen sein mussten. Das kann nicht sein, dass wir die nicht in der Ausstellung
einfach
zeigen.
Einfach nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, aber jetzt.
Aber jetzt.
Aber jetzt ist Ilka Otte bei uns in der Sammlung tatsächlich vertreten. Ja. Dank eBay-Kleinanzeigen.
Die Ausstellung Frauen machen Männer läuft noch bis zum 19. Oktober 2025. Sind Sie mit der Resonanz des Publikums bisher zufrieden?
Ja, also alle, die drin sind, finden das sehr interessant und ich glaube auch tatsächlich sehr augenöffnend. Mhm. Also natürlich haben wir immer wieder den Fall, dass Menschen auf alte Bekannte treffen, wie zum Beispiel auf Grete Wendt und Olli Sommer oder auch auf Auguste Müller. Das sind ja wirklich keine Neuentdeckungen. Aber viele sind dann doch erstaunt, was wir noch alles gefunden haben und wen wir noch alles in der Ausstellung präsentieren. Also es können natürlich immer gerne mehr Menschen kommen, aber ich glaube, die, die da sind, finden das eine sehr interessante Ausstellung. Und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass die Leute sich wirklich Zeit nehmen. Also es ging uns ja auch darum, wirklich was über diese Frauen zu erzählen und wirklich die Gelegenheit zu geben, mit ihren Biografien bekannt zu werden. Und dafür muss man sich einfach eine Weile hinsetzen und einen Text lesen und eine gewisse Offenheit mitbringen. Und das beobachte ich bei unseren Gästen tatsächlich und das freut mich sehr.
Vielleicht noch als Hinweis, dass die Ausstellung, dass Ihr Museum zurzeit nur freitags bis sonntags geöffnet hat. Bleibt das erstmal so?
Vorläufig haben wir geöffnet Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 10 bis 17 Uhr.
Bloß, dass die HörerInnen das nochmal gehört haben. Was passiert nach der Ausstellung? Was planen Sie mit den Objekten nach der Ausstellung zu tun?
Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja Objekte, zum Beispiel die von Auguste Müller, die sind so bedeutend, die waren bisher auch in unserer Dauerausstellung und da werden die natürlich zurückwandern. Das wäre sonst eine ganz schmerzliche Lücke. Wir haben aber auch andere Fälle, zum Beispiel haben wir einen einzelnen Engel von einer erzgebirgischen Mändelmacherin namens Gottliebe Hiemann. Dieser Engel stand schon immer bei uns in der Dauerausstellung, er war aber falsch beschriftet, der war nämlich mit einem Männernamen versehen. Mhm. Also auch diese Figur wandert zurück in die Dauerausstellung, aber natürlich dann mit der korrigierten Beschriftung. Einige andere werden natürlich ins Depot wandern müssen, einfach aus Platzgründen. Aber wichtig ist natürlich, dass wir alle Erkenntnisse, die wir in der Recherche zu dieser Ausstellung gewonnen haben, dass die nicht wieder verloren gehen, sondern dass wir die auch sichtbar machen, zum Beispiel in der Datenbank, in der Online-Collection. Also wo früher dann vielleicht unter einem Nussknacker von Richard Langer nur der eine Name stand, da wird demnächst, oder eigentlich jetzt schon, steht da Richard Langer und Milda Langer, weil wir nämlich sehr schnell herausgefunden haben, dass dieser spezifische Handwerker gar nicht alleine gearbeitet hat, sondern immer mit seiner Frau zusammen. Also selbst wenn die Objekte wieder ins Depot wandern, heißt es nicht, dass diese Ausstellung keine Spuren hinterlassen hat.
Gibt es einen Ausstellungskatalog dazu?
Nein.
Nein.
Aber wir haben sozusagen alles in der Datenbank dokumentiert und damit sind die Informationen noch in der Online-Collection abrufbar.
Wird es irgendwann eine weitere Recherche und möglicherweise Sonderausstellung über Künstlerinnen im Bestand des Museums für sächsische Volkskunst geben? Vielleicht ja im Bereich der sehr umfangreichen Puppentheatersammlung?
Naja, wir haben ja jetzt erstmal angefangen mit der figürlichen Holzbearbeitung in Sachsen, aber das ist ja wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn ich auf das Geschwistermuseum zur sächsischen Volkskunst, eben auf die Puppentheatersammlung gucke, auch da würde sich das Thema durchaus mal anbieten. Und ich fühle mich da auch durchaus ermutigt und motiviert. Als ich angefangen habe, über diese Ausstellung nachzudenken, war ich mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt im Jahr 2025 noch so an der Tagesordnung stehen sollte, eine Ausstellung darüber zu machen, welche Frauen wir denn noch im Depot schlummern haben. Aber es hat sich ja gezeigt, dass sich das total lohnt und dass wir das in vielen anderen Bereichen auch machen könnten.
Man entdeckt jeden Tag neue.
Absolut.
Neue Frauen und sehr spannende Biografien. Immer wieder. Ist wunderbar. Frau Dr. Loch, wir danken Ihnen für das interessante Gespräch über die aktuelle Ausstellung Frauen machen Männel im Museum für sächsische Volkskunst Dresden. Vielen Dank.
Ich danke auch und wir freuen uns über viele weitere Besucherinnen und Besucher.
Wünschen wir Ihnen. Das war unser Interview über die Sonderausstellung Frauen machen Männel im Volkskunstmuseum Dresden. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder ein Like. Und ansonsten bleibt schön neugierig, denn schon bald gibt es die nächste Folge. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion von C90.